Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bücherise, dein Literaturpodcast. Mein Name ist Angie und zusammen mit Ute geht es heute um ein ganz besonderes Buch, das wir ja schon mal, ich glaube, irgendwann angekündigt hatten, zumindest so vage, nämlich Jonathan Strange und Mr. Norrell von Susanna Clarke.
Genau, wir hatten es, glaube ich, schon mal, ich weiß es gar nicht, wir hatten es definitiv mal angekündigt, weil wir hatten ja das zweite Buch von Susanna Clarke besprochen im Zuge unserer Women's Prize for Fiction Episode. Und da haben wir beide gesagt, dass wir eigentlich das erste Buch mal lesen wollen. Das haben wir jetzt gemacht. Jonathan Strange und Mr. Norrell ist Susanna Clarkes erstes Buch. Es ist ihr Erstlingswerk, sozusagen ihr Debüt als Schriftstellerin. Kommt auf gut 1000 Seiten. Es ist also ein ziemlicher Wälzer und sie hat tatsächlich mehr als 10 Jahre dran geschrieben. Wundert mich gar nicht, wenn ich so ganz ehrlich sein soll. Aber definitiv, ja. Richtig. Ich würde sagen, ich sag mal kurz was mal zur Autorin, obwohl wir sie schon kurz vorgestellt hatten im Zuge dieser eben genannten Episode. Aber ich weiß nicht, ob das jeder noch so im Ohr hat. Susanna Clarke ist eine englische Schriftstellerin. Sie ist geboren 1959 in Nottingham, also Nordengland. Sie hat Philosophie, Politik und Ökonomie studiert, für verschiedene Verlage gearbeitet und in Turin und Bilbao Englisch als Fremdsprache unterrichtet. Für Simon & Schuster, das ist ein relativ bekannter englischer Verlag, hat sie 10 Jahre lang Kochbücher editiert. Die Idee für ihr erstes Buch, Mr. Norrell und Jonathan Strange, kam ihr, als sie in Bilbao als Lehrerin gearbeitet hat.
Andersrum. Das Buch heißt andersrum. Jonathan Strange und Mr. Norrell.
Ah, okay, stimmt. Du hast recht. Okay, also jedenfalls die Idee zu dem Buch kam ihr, als sie in Bilbao als Lehrerin gearbeitet hat. Und daraufhin hat sie zurück in England an einem Workshop für Fantasy- und Science-Fiction-Schreiberei teilgenommen. Und für diesen Workshop musste jeder Teilnehmer eine Kurzgeschichte präsentieren. Und ihre Kurzgeschichte, also sie hatte keine, sondern sie hat einfach so ein bisschen was aus diesem Universum zusammengeschrieben und eingereicht. Und der Kursleiter Colin Greenland, das ist ein relativ bekannter, könnte man sagen, Autor, Science-Fiction-Autor, englischer Science-Fiction-Autor, war so beeindruckt von dieser Kurzgeschichte, die sie da ganz schnell zusammengeschustert hat, dass er sie an Neil Gaiman geschickt hat, dem berühmten Fantasy-Autor. Hattest du, glaube ich, auch schon erwähnt. Ich sage es an dieser Stelle noch, weil das natürlich ist eine ganz schöne Auszeichnung, wenn jemand, der quasi noch nie was veröffentlicht hat, wenn die Kurzgeschichte so dermaßen gut ist, dass man sie sofort an einen der großen Autoren der Fantasy-Geschichte oder der Fantasy-Literatur schickt. Der war dann auch so begeistert, dass er dafür gesorgt hat, dass diese Kurzgeschichte in einer Anthologie erschienen ist, in der Anthologie Starlight. Und sie hat dann noch einige weitere Kurzgeschichten veröffentlicht und 10 Jahre lang eben noch an diesem Buch Jonathan Strange und Mr. Norrell geschrieben. Während sie nebenbei eben Kurzgeschichten veröffentlicht hat und Kochbücher editiert hat. Susanna Clarke hat selber gesagt, dass sie sich nicht sicher war, ob sie das Buch jemals fertig schreiben würde, weil sie es auch nicht so ganz chronologisch geschrieben hat, sondern eher in Fragmenten, die sie dann hinterher quasi zusammensortiert hat. Während dieser Zeit, die sie geschrieben hat, 10 Jahre, hat sie sich nebenbei in Colin Greenland verliebt, mit dem sie dann zusammengezogen sind. Die beiden sind quasi ein Paar geworden. Sind sie heute noch? 2001 war Susanna Clarke dann relativ verzweifelt und hat sich dann entschieden, sich selber einen Verlag für dieses Buch zu suchen, der ihr helfen würde, das Buch zu beenden und zu verlegen. Zwei große Verlage haben dann das Manuskript abgelehnt, aber Bloomsbury ist eingestiegen. Bloomsbury ist ein relativ bekannter englischsprachiger Verlag oder englischer Verlag. Und Bloomsbury bezahlte ihr 1 Million Pfund Vorschuss für das Manuskript. Die haben dann das Buch relativ zügig sie hat es fertig geschrieben, sie haben es zügig auch übersetzen lassen und das Buch erschien dann 2004 direkt mehr oder minder zur selben Zeit in den USA und in Großbritannien und mehr oder minder zeitgleich auch in verschiedenen Übersetzungen. 2004 kam es dann auch gleichzeitig auf die Longlist des Booker-Preises, war auf der Shortlist des Whitbread First Novel Awards und auf der Guardian First Book Award und wurde als Times Best Novel of the Year gekürt. Es hat einen Hugo Award gewonnen. Hugo Award ist ein Science-Fiction-Publikums-Award, Publikumspreis und noch einige kleinere weitere Literaturpreise. Interessanterweise ist Bloomsbury auch der Verlag, der zum Beispiel Harry Potter verlegt hat. Deswegen, oder nicht nur deswegen, aber auch deswegen wurde das Buch so ein bisschen als Harry Potter für Erwachsene gehypt. 2015 wurde das Buch noch in einer BBC-Miniserie verfilmt. Habe ich nicht gesehen. Ich habe mir mal den Trailer auf YouTube angeschaut. Klingt interessant, klingt ganz lustig. Muss ich mir vielleicht mal anschauen. Ja, vielleicht erzählst du kurz, worum es in dem Buch geht, ohne groß zu spoilern, aber vielleicht einfach mal so ein paar inhaltliche Dinge.
Mhm. Ja. Ja, also bei über 1000 Seiten ist das auch schwierig, das zu spoilern. Also das, wenn ich das so erzählen will, dann sitzen wir hier noch eine ganze Weile. Also die Geschichte spielt in England im 19. Jahrhundert zur Zeit der Napoleonischen Kriege. Und seit Jahrhunderten glaubt im Grunde niemand mehr an Magie, außer so kleinen Grüppchen sogenannter theoretischer Zauberer, die hauptsächlich in Büchern über Magie gelesen haben und eben bei regelmäßigen Treffen, also hier in Bayern würde man sagen beim Stammtisch, über Zauberei und ihre Geschichte, also über englische Zauberei und ihre Geschichte diskutieren. Und einer dieser Zirkel aus hauptsächlich ziemlich alten Männern hat also am Anfang der Geschichte auch einen Auftritt. Und im Rahmen dieser Treffen, im Rahmen eines dieser Treffen, offenbart sich also Gilbert Norrell eines Tages als praktizierender Zauberer und lässt die Statuen in der Kathedrale von York sprechen und tanzen. Und das ist also eine Sensation, die ganz England beschäftigt. Mr. Norrell will ziemlich hoch hinaus und geht dann nach London, weil er der Regierung im Kampf gegen Napoleon helfen will. Und das gestaltet sich aber am Anfang ziemlich schwierig, weil keiner der Regierungsvertreter ihn wirklich ernst nimmt. Nachdem er es schließlich dann doch geschafft hat, wächst ihm die Arbeit dann ziemlich bald über den Kopf und er beschließt also nach einigem Zaudern und Widerwillen, Jonathan Strange, das ist ein junger Adliger, als Schüler aufzunehmen. Und im weiteren Verlauf der Geschichte geht es halt vor allem um die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler, die sich also kontinuierlich verschlechtert. Und es geht auch um die Intrigen eines Elfen, mehr so im Hintergrund, der versucht, diese beiden Zauberer zu Fall zu bringen. Ja, soweit in aller Kürze.
Okay, ja, soweit in sehr großer Kürze. Ja, wie du schon gesagt hast, es sind mehr als 1000 Seiten. Hast du es auf Englisch oder auf Deutsch gelesen?
Auf Deutsch.
Okay, interessant. Ja, das können wir gleich noch mal ein bisschen über die Übersetzung diskutieren, weil da hätte ich ein paar Fragen an dich. Okay. Es ist definitiv ein Wälzer.
Ja, es ist natürlich so, dass das also viele Nebenschauplätze hat und ganz, ganz viele Figuren und natürlich deutlich komplexer ist als das, was ich jetzt hier so mal kurz dargestellt habe. Ne? Aber das so eine Zusammenfassung ist im Grunde wahnsinnig schwierig. Der Klappentext ist schon ziemlich gut, finde ich. Also ich habe mich jetzt auch weitgehend so an den Klappentext gehalten, mit ein paar zusätzlichen Einschüben.
Informationen,
danke. Ja, also ich fange jetzt nicht an vom Rabenkönig und vom Elfenland und den Königswegen und so weiter. Also es ist episch. Ja, also irgendjemand hatte das auch mal mit Tolkien verglichen und zumindest in seiner Breite ist das sicher irgendwo vergleichbar. Ja,
interessant. Also ich habe ein bisschen auch recherchiert natürlich, genauso wie du auch. Es ist unglaublich viel verglichen worden. Also man hat es verglichen mit Harry Potter, mit Tolkien, mit Jane Austen, mit Charles Dickens. Es wird so ein bisschen auch dargestellt als Pastiche, also quasi als Nachahmung eines Literaturgenres oder vorangegebener. Also im Grunde genommen ist es ein bisschen eine Nachahmung der Literatur des 19. Jahrhunderts, wenn man so will. Also es spielt im 19. Jahrhundert und die Autorin schafft es wirklich sehr schön, die Atmosphäre und die Sprache dieser Zeit wieder zu beleben. Mit allem Positiven, also das kann man positiv, man kann es negativ sehen. Mir hat es gefallen, aber es ist natürlich so ein bisschen eine Geschmackssache.
Ja, also es ist halt sehr, sehr detailreich. Ne? Das muss man wissen. Das ist ja zum Beispiel Jane Austen auch. Also ich weiß noch, ich habe irgendwann mal Stolz und Vorurteil angefangen und ich habe mich wirklich gequält und habe es dann irgendwann beiseite gelegt. Also ich liebe die Jane Austen-Verfilmungen, aber ich kann sie nicht lesen, weil sie wirklich jede Kleinigkeit und wie das Zimmer eingerichtet ist und die Landschaft und die Menschen, wie die angezogen sind. Und dieser sagt dieses und dieser sagt jenes und es sind irgendwelche Alltagsbanalitäten und Oh, und also Susanna Clarke treibt das ähnlich wie Jane Austen so ein bisschen auf die Spitze. Also irgendwie muss man ja auch auf die 1000 Seiten kommen, ne? Und insofern habe ich mich also mit diesem Buch ein wenig schwer getan. Ich muss aber sagen, es ist sprachlich absolut ein Fest. Es ist wunderschön geschrieben. Es ist stilistisch wunderschön. Also sie malt mit Worten. Das ist wirklich der Hammer, was diese Autorin drauf hat. Ich hätte es mir etwas kürzer und kompakter gewünscht, aber ja, also es ist sicher ein Buch, woran sich so ein bisschen die Geister scheiden. aber also es ist auf alle Fälle ein sehr interessantes Buch, und nachdem ich ja Piranesi gelesen hatte, musste ich mir das auf alle Fälle mal reinziehen. Und ja, also also im Gegensatz zu Piranesi, wo ich ja wirklich uneingeschränkt und absolut begeistert eine Leseempfehlung ausgesprochen habe, wäre ich jetzt bei Jonathan Strange und Mr. Norrell ein wenig zurückhaltender. Aber wer Herr der Ringe gut lesen konnte, und das war ja auch was ich abgebrochen habe, der wird an diesem Buch da definitiv seine Freude haben.
Ja, wobei ich muss sagen, es gibt schon einen großen Unterschied zwischen Herr der Ringe und Jonathan Strange und Mr. Norrell. Wir haben relativ wenig Aktion in dem Buch, ne? Also das Buch lebt durch die Sprache, es lebt durch die Charaktere, es lebt durch die Beschreibung der Szenen. Die Autorin hat in dem Buch, das ist eine ganz interessante Art und Weise des Schreibens, sie hat ausufernd unglaublich viele Fußnoten in das Buch reingeschrieben. Ja. Und diese Fußnoten bilden einen Kosmos in sich selber. Also es sind jedes Mal, wenn irgendein Name auftaucht oder irgendein Buch auftaucht, dann schreibt sie eine Fußnote rein, und dann wird diese Geschichte von diesem Namen, von diesem Buch, von was auch immer, dann noch in wirklich epischer Breite erzählt.
Also teilweise über zwei Seiten, ne?
Richtig, also wir haben, und das in kleinster Schrift, ne? Also wir haben hier nochmal ein Buch im Buch. Also ich muss sagen, ich habe zum Teil das ein bisschen überlesen, ich habe zum Teil mir das gegeben und habe es mir durchgelesen, und zum Teil habe ich dann immer gedacht, oh, ich will jetzt wissen, wie die Handlung weitergeht. Ich habe jetzt keine Zeit,
diese Lusche zu schreiben. Du Lusche, ich habe sie alle, ich habe jede einzelne gelesen.
Okay, also ich habe schon mal reingelesen, aber wie gesagt, zum Teil bin ich einfach halt nur, habe es nur drüber gelesen, ne? Wenn ich gesagt habe, okay, das interessiert mich jetzt nur so marginal, dann habe ich es nicht unbedingt gelesen. Aber das ist definitiv was an diesem Buch, was definitiv dieses Buch ausmacht. Und wenn es mich irgendwann mal reizt und ich das nochmal lesen sollte, dann werde ich mir die Fußnoten sicherlich nochmal geben. Aber in jedem Fall, das ist so das, was das Buch zum Leben erweckt. Das ist wirklich die Beschreibung mehr als wirklich Handlung und Action. Also gerade so im ersten Teil fand ich, war sehr wenig Aktion dabei, also sehr wenig Handlung. Man hat dann immer so drauf gewartet, okay, was kommt jetzt noch? Kommt jetzt noch irgendwie so die große Action? Nein, sie kam nicht mehr wirklich. Ich gebe dir auch absolut recht, uneingeschränkt recht, wenn du sagst, man hätte es kürzen können, also gerade den ersten Teil. Also ich bin sicher, man hätte das Buch ohne nennenswerte Verluste wahrscheinlich auf 700 Seiten problemlos eindampfen können. Und es wäre nach wie vor genauso stimmig gewesen. Es ist ein bisschen, gerade am Anfang war es sehr ausufernd. Und ich habe mich auch am Anfang ein bisschen schwer getan erstmal. Ich mag diese Art von Sprache, also ich mag auch Jane Austen. Ich finde es mehr Dickens eigentlich als Austen. Es hat mich unglaublich an den Stil und an die Sprache von Charles Dickens erinnert. Und ich mag die eigentlich. Ich mag diese Beschreibung und diese Charaktere und diese Zeichnung und diese Szene und diesen Einblick, den man wirklich bekommt in so eine Gesellschaft. Und das hat sie wirklich toll gemacht. Aber wie gesagt, am Anfang sehr ausufernd. Da hätte man problemlos ein bisschen kürzen können, ohne dass da irgendwas Wichtiges jetzt rausgeflogen wäre. Ne? So gegen, ich würde sagen, so Seite 400, 500, vielleicht sogar später, ich weiß gar nicht genau, als dann Jonathan Strange mehr und mehr, also mehr eigentlich auftaucht, kann man sagen, und dann nach Spanien geht, um mit Wellington gegen Napoleon zu kämpfen, da fing es an, dass man sagt, da hat das Ganze dann eine Richtung bekommen. Also ab da fand ich es interessant, und dann wurde es wirklich so, also für mich, ich konnte es dann fast gar nicht mehr weglegen. Also ich fand es dann so spannend, dass ich das wirklich bis nachts um 2 oder 3 gelesen habe. Dann wurde es wirklich sehr, sehr spannend, fand ich.
Okay, ja, das hatte ich nicht so. Diese Passage war interessant, wenngleich für meinen Geschmack ein bisschen mit zu wenig Action geschrieben. Also das hätte man, sag ich mal, deutlich aufregender auch formulieren können. Also es ist alles immer so ein bisschen so ein bisschen distanziert beschrieben und unterkühlt. Man muss übrigens auch wissen, dass Susanna Clarke da einen allwissenden Erzähler verwendet, der sich auch gelegentlich in der Ich-Perspektive zu Wort meldet, gerade am Anfang, das fand ich ganz spannend. Und sozusagen dann auch seiner eigenen Erzählung oder den Aussagen der Protagonisten widerspricht. Das ist also eigentlich ganz witzig gemacht.
Typisch Dickens. Also der macht das auch ganz viel.
Echt? Ich habe Dickens nie gelesen. Das ist eigentlich sträflich, ne?
Ja, das ist tatsächlich sträflich. Na, du hast eine Weihnachtsgeschichte gelesen, oder? Oder ein Weihnachtsmärchen.
Das habe ich seit Jahren hier zu Hause stehen. Und ich nehme es mir immer vor, das an Weihnachten zu lesen. Und ich finde nie die Zeit. Das ist wirklich schrecklich. Okay. Es liegt hier seit Ewigkeiten rum.
Okay. Ja, ich habe Dickens im Rahmen meines Studiums gelesen. Ich habe ja Englische Literatur studiert und da war Dickens natürlich ein Teil davon. Und ich fand das, also ich mag ihn sehr gerne. Ich lese ihn sehr, sehr, sehr gerne. Aber es ist dieses typische, ne? Handlung, Atmosphäre, Figuren und Atmosphäre, weniger als Handlung und Action. Ne? Also auch in Dickens ist ein bisschen mehr Handlung, aber auch vor allem diese Beschreibung der britischen Gesellschaft. Und das 19. Jahrhundert in Großbritannien ist ja so eine starke Klassengesellschaft. Also das kommt auch in dem Buch jetzt Jonathan Strange und Mr. Norrell sehr gut raus. Also ne, die Magie ist ein Beruf für die Oberschicht sozusagen, die Oberklasse, nicht für die Unterklasse. Ne? Also Gentlemen können sich mit Magie beschäftigen sozusagen. Aber sobald da jemand kommt, der eben nicht aus dieser Klasse ist, das wird dann stark kritisiert. Und wir haben eben so diese typischen Hauptfiguren, Mr. Norrell und Jonathan Strange, die ja beide so ein bisschen aus der Oberschicht stammen. Dann haben wir diese klassischen Nebenfiguren, Drawlight und Lascelles, die sie sich sozusagen an Mr. Norrell heften und eben auch so ein bisschen so, ja, so diese mehr oder minder reichen tun nicht gut sind. Ne? Also Leute, die ihr Einkommen irgendwo haben, aufgrund von Land oder von Einkommen, die sie eh haben, also einfach von Geld, was ihnen gehört, Besitz, was ihnen gehört, und die aber im Grunde genommen nie arbeiten müssen. Und das ist ja so ein bisschen die Gesellschaft, die auch Jane Austen beschreibt und die eben zum Teil auch Charles Dickens beschreibt, wobei Charles Dickens natürlich nicht nur die Oberklasse beschreibt, sondern eben auch die Unterschicht und eben, sage ich mal, noch mehr einen breiteren Ausschnitt der Gesellschaft bietet. Und das haben wir hier so ganz, ganz typisch. Was mir gut gefallen hat, ist, dass sie obwohl es natürlich eine Art alternative Geschichte ist, ganz klar. Ne? Wir haben den Rabenkönig, wir haben diese ganze Geschichte der Magie, das ist komplett erfunden natürlich. Aber es gibt eben auch sehr viele Details, die tatsächlich so vorgekommen sind. Also die Napoleonischen Kriege, das Buch beginnt 1806, also mitten im Krieg gegen Napoleon und endet, glaube ich, 1817. Das ist so die Zeit des British Empires, also ne, so Rule Britannia und sowas. Und die Politiker, die sind natürlich stimmig, also die sie in dem Buch beschreibt, die gibt's tatsächlich. Den etwas wahnsinnigen König George III., der ja auch verrückt geworden ist. Also Jonathan Strange trifft auf den General, ist er glaube ich Wellington. Den Dichter Byron, diese typische Klassengesellschaft des 19. Jahrhunderts. Und das fand ich sehr interessant. Also die Details habe ich mit sehr viel Gusto gelesen.
Folgerichtig gibt es im Grunde keine weiblichen Hauptfiguren. Ne? Ich erinnere mich, dass du mir das vor 2 Wochen oder so, dass du das schon mal ganz entrüstet gesagt hast, dass du eine weibliche Hauptfigur irgendwie vermisst und mich gefragt hast, ob die noch kommt. Und ich musste dir leider sagen, nein, sie kommt nicht.
Ja, du warst ein bisschen schneller fertig mit dem Buch. Ich habe ein bisschen länger gebraucht. Ja, genau. Das wäre eine meiner Kritikpunkte gewesen. Also ganz klar, ich meine, ist es natürlich folgerichtig der Fall. In der Gesellschaft haben Frauen nur eine sehr marginale Rolle gespielt, wenn überhaupt sozusagen im Haus und sage ich mal so ein bisschen.
Als hübsches Beiwerk.
Ja, aber halt vor allem, sage ich mal, wie sagt man, also quasi nicht upfront, also quasi die Frauen mögen schon großen Einfluss gehabt haben, aber eben nur hintenrum. Ne? Also nach außen hin war es immer der Mann und nach innen vielleicht die Frau, also es kann gut sein, viele Frauen hatten mit Sicherheit viel Einfluss, aber im Grunde genommen nach außen hin war es immer der Mann. Und so ist das halt in dem Buch auch, das fand ich sehr schade, dass die Frauen so ein bisschen hübsches Beiwerk sind und dass wir eigentlich keine weibliche Heldin oder auch keine weibliche Antiheldin haben. Also man hätte ja zumindest dann irgendwie einen Antiheld aus dem Feenreich schaffen können vielleicht. Ne? Also da hätte ich echt gedacht so, oh, Madame, irgendwas, also irgendeine Frau wäre nett gewesen. Es war so eine typische Männergesellschaft, ne? Immer Männer, Männer, Männer. Die Politiker und die Magier, das waren alles Männer und Frauen wurden irgendwo am Rand unter ferner Liefen erwähnt. Aber ich habe ja ein bisschen zu der Autorin recherchiert und sie hat tatsächlich noch ein, sie hat also ein Buch noch rausgebracht. Naja, Buch ist ein bisschen übertrieben, Short Stories sind das. Und jetzt muss ich gerade mal nachgucken, und zwar ein Band an Short Stories, The Ladies of Grace at You and Other Stories. Und da hat sie, in dieser Short Stories hat sie eben vor allem über Frauen geschrieben, die eben sich auch der Magie zuwenden und ja, wie das sozusagen, also von der, aus der weiblichen Sicht sozusagen ausschaut. Das habe ich mir dann auch gekauft als E-Book, habe es mir runtergeladen, habe es aber noch nicht gelesen. Also ich hoffe, dass da dann vielleicht wenigstens die weibliche Perspektive noch ein bisschen zum Tragen kommt.
Na, dann schauen wir mal, ob du dich mit Susanna Clark da in der Hinsicht noch versöhnen kannst.
Ja, was heißt versöhnen? Also ich muss sagen, am Anfang habe ich mich, wie gesagt, ein bisschen schwer getan mit dem Buch, aber so ab der Mitte fand ich es einfach nur großartig. Also ich habe das echt, ich habe es echt dann sehr gern gelesen und es ist von mir auch wirklich eine absolute Leseempfehlung. Wer solche Bücher mag, solche Beschreibungen, für den ist es wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Also mir hat das extrem gut gefallen dann. Insofern weiß ich nicht, ob man von versöhnen sprechen muss, aber wie gesagt, die weibliche, so eine weibliche etwas größere Hauptperson wäre schön gewesen, meiner Meinung nach.
Okay. Ja, also ich war am Ende froh, als ich es hinter mir hatte. Also was mir so ein bisschen gefehlt hat, war auch so dieser rote Faden, wo die Story hinsteuert. Das habe ich eigentlich auch bis zum Ende, habe ich diesen roten Faden nicht gefunden. Also mir war bis zum Ende eigentlich nicht klar, wo geht's eigentlich hin. Und ich, also auch das Ende war für mich so ein bisschen unbefriedigend. Und also ich habe ja Piranesi von ihr gelesen, der hat den Women's Prize for Fiction gewonnen, ne? Und also sie hat sich wirklich, also für mich irrsinnig gesteigert. Also Piranesi ist so ein großartiges Buch. Und Piranesi, er wird übrigens auch erwähnt in Jonathan Strange und Mr. Norrell. Genau einmal. Also offensichtlich hat der Eindruck hinterlassen, das war ein italienischer Architekt, Archäologe und Künstler, der im 18. Jahrhundert gelebt hat und also in Venedig und Rom gelebt hat und der ist berühmt. Das sind Radierungen von, in Anführungszeichen, Architekturfantasien. Also das sind Radierungen mit einer verzerrten Perspektive, physikalisch unmöglichen Anordnungen von architektonischen Elementen, also Innenansichten von Gebäuden. Irgendwo habe ich gelesen, Gefängnisse. Und da hat sie wohl ihre Idee für Piranesi her, also für das Haus, das da eine Rolle spielt. Und das fand ich ganz interessant. Ich habe es mal ein bisschen nachrecherchiert. Also ganz, ganz beeindruckend, wer das mal sich angucken will. Erinnert so ein bisschen an M.C. Escher. Der hat ja auch solche physikalisch unmöglichen architektonischen Anordnungen gemalt oder gezeichnet. Also der arbeitet auch viel mit so verzerrten Perspektiven und mehreren Fluchtpunkten und optischen Illusionen und solchen Sachen. Und ja, also das würde ich jetzt jemandem, der vielleicht nicht die Geduld für ein 1000-Seiten-Epos hat, dem würde ich dann eher Piranesi ans Herz legen. Also völlig uneingeschränkt.
Okay, interessant. Ja, ich kann da nicht mitreden, weil Piranesi habe ich noch nicht gelesen. Werde ich mir sicher auch irgendwann mal von dir ausleihen.
Ist aber komplett anders, ne? Ist also komplett anders als Jonathan Strange und Mr.
Ja, ja, klar. Ja, nee, das ist okay. Einfach mal, weil, wie gesagt, ich mag ihre Sprache und da habe ich unglaublich gern und ich kann mir vorstellen, dass Piranesi, und ich meine, du schwärmst von Piranesi, also insofern muss da was dran sein. Ja, also was ich, wie gesagt, sehr interessant finde, sind einfach ihre Charaktere auch in dem Buch und ich glaube, darum geht es eben auch. Ich fand, der rote Faden kam so ab Mitte des Buchs so ein bisschen raus, meiner Meinung nach, einfach weil wir da einfach festgestellt haben, wir haben einen Antagonisten. Das ist der Herr mit dem Haar wie Distelwolle, glaube ich, heißt es auf Deutsch. The Gentleman with the Thistle Down Hair auf Englisch. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie wird man das übersetzen? Aber ich habe es jetzt tatsächlich gefunden. Finde ich ganz, ganz nett übersetzt eigentlich. Mhm. Der sich sozusagen als Antagonist rausschält. Also das ist ein Elfe, ist auf Deutsch Elf.
Ein Elf.
Okay, ein Elf. Also es ist ein Elf und dieser Elf sieht sich sozusagen als Antagonist zu den beiden Magiern und versucht die beiden eben auf Schritt und Tritt ja, also im Grunde genommen sie in ihren Bemühungen, die Magie nach England zurückzubringen, gegen die Wand fahren zu lassen. Mhm. Was mir eben an den Figuren sehr gut gefallen hat, sie sind sehr ambivalent. Also sie sind nie nur böse, sie sind nie nur gut. Sie sind keine, es gibt keine strahlenden Helden, es gibt aber auch keine wirklich bösen Widersacher, sondern alle Charaktere sind irgendwo grau in grau gezeichnet. Das Einzige, was sie eigentlich alle sind, sie sind egoistisch. Also ja. Sowohl Mr. Norrell als auch Jonathan Strange als auch der Herr mit dem Harvey Diesel Wolle denken eigentlich immer nur an sich und sind auf ihre Art und Weise unglaublich egoistisch und wollen vor allem ihre eigenen Ziele durchsetzen und sehr interessant irgendwo. Ja. Aber wie gesagt,
es gibt... Vor allem Mr. Norrell, der ist ja wirklich genial gezeichnet. Ne? Der wird ja der Charakter bis in den letzten Winkel ausgeleuchtet. Und den hat sie wirklich genial konstruiert, muss ich wirklich sagen. Also, und der bringt ja auch in Jonathan Strange, der ja eigentlich, sag ich mal, an sich ein guter Mensch ist. Aber Mr. Norrell bringt das Schlimmste in ihm zum Vorschein. Das muss man ja wirklich sagen. Der treibt ihn ja eigentlich zu Sachen, die man ihm gar nicht zugetraut hätte.
Ja, weiß ich nicht. Also ich finde eigentlich... Nicht das, also ich meine, was er natürlich, es ist so, die beiden sind natürlich antagonistisch irgendwo geprägt, ne? Mhm. Weil Mr. Norrell ist halt auf seine Art und Weise so dieser typische Pedant, dieser typische Mensch, der auch neben sich keine andere Meinung duldet, der im Grunde genommen furchtbar ängstlich ist und auch immer das Heft in der Hand haben möchte und ja auch, sage ich mal, zum Teil wirklich, ne, ich will nicht sagen, bösartig wird, aber das Ganze ja auf sehr fiese Methoden macht, ne? Und Jonathan Strange ist halt, der sieht natürlich ganz klar, wie sein Mentor ist, der durchschaut ihn. Und trotzdem, obwohl die beiden sich natürlich in einer Art und Weise, sage ich mal, die beiden sind unglaublich unterschiedlich, aber sie ziehen sich auch gleichzeitig an. Also am Ende des Tages kommen sie auch wieder zusammen, weil sie eigentlich irgendwo nicht mit, also sie können nicht miteinander, sie können auch nicht ohne einander sozusagen. Also sie sind das wirklich eine sehr ambivalente Beziehung, die zwei zusammen haben. Also finde ich auch sehr interessant. Sie hat die Charaktere tatsächlich sehr, sehr, sehr gut gezeichnet hier. Beide double natürlich auch, wie sagt man auf Deutsch, beide sind natürlich auch so ein bisschen, bemühen durchaus auch die schwarze Seite mit der Magie. Also Mr. Norrell gleich am Anfang, indem er die Frau von einem Politiker sozusagen wiederbelebt, also von den Toten auferstehen lässt und Jonathan Strange hinterher in Spanien. Das Buch ist manches Mal fast schon etwas grausam geschrieben, also manche Szenen, da beschreibt die Autorin oder in dem Fall der Erzähler so richtig grausame Details, aber auf immer sehr nüchterne, distanzierte Art und Weise. Ja, und dann haben wir natürlich noch die Nebenfiguren, ne? Also Jawlight und Lascelle, wunderbar gezeichnet. Also Jawlight, dieser typische überzeichnete, ja, wie kann man ihn beschreiben? Dieser Mensch, der Playboy, der auch immer von anderen der sich im Grunde genommen im Licht der anderen sonnt irgendwo, ne? Der das Licht.
Ja, und der schnorrt sich durch, ne?
Richtig, ja, ja.
Der schnorrt sich stimmungslos durch.
Knallhart. Er ist ja selber arm, ne? Und er braucht quasi immer jemanden, der von dem er sozusagen leben kann, wie so ein kleiner Parasit im Grunde genommen.
Mhm. Ja.
Und Lascelle auf seine Art und Weise ja auch, nur eben anders. Der hat ja selber, sag ich mal, den Reichtum. Für den ist es ja mehr am Anfang einfach, weil er sich langweilt, dass er sich sozusagen dazu gesinnt zu Mr. Norrell und zu Jawlight. Aber der ist ja im Grunde genommen auch so ein typischer Charakter dieser englischen Klassengesellschaft, ne? Upper Class, genug Geld hat er, das Geld kommt rein und er ist im Grunde genommen ist ihm todlangweilig.
Ja, Jonathan Strange ja letztlich auch, ne? Der ist ja dieselbe Kategorie, nur halt mit offensichtlich zauberischem Talent.
Richtig, ja, und ein bisschen netter. Eine Frage noch, die Frau von Jonathan Strange heißt die auf Deutsch Annabelle oder Arabella?
Ich glaube Arabella.
Okay, ich habe nämlich in der Rezension gelesen, dass sie Annabelle hieß. Auf Englisch ist sie Arabella.
Nee, ich meine, dass sie Arabella heißt.
Okay, gut, dann hat sich wahrscheinlich derjenige, der diese Rezension geschrieben hat, verschrieben.
Ja, davon gehe ich aus.
Ja, das ist so die einzige Frauenfigur, die eigentlich irgendwie eine gewisse Rolle spielt. Durch das Buch hinweg.
Ja.
Und ich fand, also sie...
Arabella heißt sie.
Ah, gut. Okay, dann hat sich wer auch immer diese Rezension geschrieben hat, geschrieben. Dann ist es Arabella, ja, wie im Englischen auch. Und ja. Ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber sie gerät ja auch in die Fänge des Herrn mit dem Haar wie Distelwolle und stirbt sozusagen. Und das war für mich so einer der großen Punkte, wo ich wirklich da saß und bis aufs Mark erschüttert war. Es war ja natürlich klar, dass es so kommt. Also es wurde schon sozusagen aufgebaut, diese Szene. Aber ich saß wirklich da und habe diese Szene gelesen. Und das war für mich so einer dieser großen Punkte in dem Buch. Und sie hat das mit einem Satz nur geschrieben. Also es ging dann um Verschiedenes, wie sie verschwunden ist und im Wetter draußen im Winter durch, ich glaube, 2 Tage weg war. Und dann kam sie zurück und sie hat über Schmerzen geklagt. Und dann ein Satz unten drunter, am 3. Tag war sie tot. Das war für mich so einer dieser Sternstunden des Buchs. Also das fand ich unglaublich unter die Haut gehend.
Echt? Okay, fand ich gar nicht. Okay. Also weil ja sofort klar war, dass... also dass das ein Stück Holz ist, ne? Also das war ja sofort klar.
Natürlich, es wurde ja auch aufgebaut, ne? Also wir wussten es.
Sie stirbt ja nicht.
Nein.
Deswegen ging es mir jetzt nicht unter die Haut, ehrlich gesagt.
Aber dadurch, dass sie dann in die Fänge dieses Elf gerät, also das war für mich, ich fand das, natürlich, wir wussten das, aber das ich fand, das hat die Autorin großartig aufgebaut und geschrieben. Also das fand ich von der Sprache und von der Art, wie das geschrieben wurde, fand ich das großartig.
Okay. Gab bei mir jetzt nicht so an.
Okay.
Aber ja, ich war vielleicht an dem Punkt auch schon so ein bisschen gelangweilt. Das kann natürlich auch sein.
Ja, wie gesagt, ich war am Anfang, war ich ja auch so ein bisschen nicht wirklich beeindruckt von dem Buch und ich fand es ja auch so ein bisschen, oh, ernsthaft jetzt und ja, schöne Beschreibung, aber kommt da noch irgendwas? Und dann, das war so die Zeit, paar hundert Seiten vorher vielleicht, wo ich wirklich in den Bann gezogen war von diesem Buch. Und an diesem Punkt saß ich wirklich hier. Ich habe das irgendwann, glaube ich, beim Frühstück gelesen und saß dann, ich musste das erstmal so verdauen. Ich saß da im Moment da und habe diese Szene dann nochmal gelesen und ich fand das so großartig geschrieben. Das war für mich so einer dieser Punkte, wo ich wirklich, ich kannte das jetzt gar nicht. Also das ist wirklich so eine Szene, die baut sich über, weiß ich nicht, 3 oder 4 Kapitel auf. Und das Buch hat ja sehr viele Kapitel. Ich glaube, es sind 70 Kapitel insgesamt oder sogar mehr, die relativ kurz eigentlich sind und die sich immer wieder durch Perspektivenwechsel auszeichnen. Also wir haben nicht nur wir haben natürlich diesen allwissenden Erzähler, aber dieser allwissende Erzähler folgt mal Mr. Norrell, mal folgt er Jonathan Strange, mal folgt er, dann haben wir den Herrn mit dem Harvey Distelwolle und in jedem Fall dann folgt man mal den zwei. Also das ist ganz interessant, diese verschiedenen Perspektivenwechsel. Naja, und ansonsten, welchen Charakter ich auch ganz interessant fand, das war Childermas. Den fand ich irgendwie total interessant.
Ja, der ist wirklich sehr interessant und aus dem bin ich bis zum Ende nicht schlau geworden.
Ich
dachte ja immer, dass da am Ende irgendwie rauskommt, dass er eigentlich ein ganz anderer ist, als er vorgibt zu sein. Also, dass er quasi sowas wie ein Agent in Mr. Norrells Haus ist. Aber das kommt irgendwie nicht raus. Also ich meine, man bekommt am Ende schon so mit, dass er irgendwo so ein bisschen seine eigenen Ziele verfolgt. Aber woher der eigentlich kommt, also der hat ja auch durchaus magisches Talent, ne? Und legt also mit seinen Marseilla-Karten, er legt die Karten halt und versucht die Zukunft irgendwie vorherzusagen. Und also der kocht ja so ein bisschen sein eigenes Süppchen. Aber woher der kommt und wohin der will, das kommt eigentlich während der ganzen Geschichte nicht so richtig raus. Das finde ich ein bisschen schade. Aus dem hätte sie echt ein bisschen mehr machen können.
Ja, ich meine, das Buch hat ja durchaus ein offenes Ende. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da noch ein zweiter Teil sozusagen kommt. Und da könnte ich mir vorstellen, Childermas ist definitiv als was Größeres angelegt. Und es kommt tatsächlich, ich bin aus dem auch nicht schlau geworden, aber ich finde, der ist unglaublich, ja, wie du schon sagst, er verfolgt seine eigenen Ziele, obwohl er Mr. Norrells Bediensteter ist sozusagen. Also allein mit den Karten und er hat sehr viel magisches Talent. Also er kann Magie aufspüren, er kann einige magische Zaubersprüche sagen und also Zauber bewirken. Und er ist definitiv sehr seltsam. Und für eine kurze Zeit habe ich überlegt, ob er vielleicht der Rabenkönig ist. Aber das war er dann nicht. Aber er ist definitiv erheblich mehr, als es zu sein scheint.
Also ich persönlich glaube nicht an einen zweiten Teil. Ich glaube, sie hat sich mit dem ersten schon so schwer getan. Ich glaube nicht, dass sie noch einen zweiten Angriff nimmt. Also ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja, sie hat definitiv sich sehr schwer getan. Ich meine, sie hat 10 Jahre dran geschrieben. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass sie, also es ist definitiv, also ich finde, es ist angelegt darauf, dass es eine Fortsetzung geben könnte, vielleicht auch eine Fortsetzung später im Leben. Ich meine, so alt ist sie ja noch nicht, vielleicht so ein paar Jahren, dass sie sich nochmal dran setzt. Vielleicht sagt sie auch, okay, der Stoff hat durchaus Potenzial für mehr. Sie hat ja auch diese Kurzgeschichten-Anthologie dazu noch geschrieben. Schauen wir einfach mal. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass noch was kommt. Ja, ansonsten eine Stelle finde ich noch ganz, ganz cool. Die habe ich mir im Buch markiert, weil die so britisch irgendwie ist. Und ich meine, sie schreibt ja auch. Also ich finde, das Buch ist sehr britisch. Es ist so ein gewisser britischer, fast schon schwarzer Humor, der sich durch das ganze Buch zieht. Denn dieses typische British Understatement, also dieser sehr nüchterne Erzählton, nie wirklich emotional, immer sehr, sehr nüchtern, auch wenn sie wirklich sehr grausame Sachen beschreibt oder sehr eindringliche Sachen beschreibt, beschreibt sie die immer, wie gesagt, sehr distanziert und nüchtern. Und Jonathan Strange wird ja dann nach Spanien geschickt, also nach Portugal eigentlich, und zwar an die Seite von Lord Wellington. Also Lord ist er, glaube ich, zu der Zeit. Und Wellington kämpft ja, ist ja so der britische Hauptgeneral gegen Napoleon. Und er kämpft eben in Portugal, denn in Spanien gegen Napoleon und besiegt ihn ja hinterher dann auch. Und Jonathan Strange soll ihm sozusagen helfen. Und am Anfang sind sie, also ist Lord Wellington überhaupt nicht begeistert von ihm, sagt ihm, naja, ich brauche vor allem mehr Männer. Kann er das bewerkstelligen? Und er sagt, nee, das kann er nicht. Und er sagt, ja, wozu brauche ich denn so einen Magier hier, so einen Zauberer, brauche ich nicht. Aber er, also Mr. Strange, also Jonathan Strange schafft es dann doch, sich nützlich zu machen und der Kampagne Lord Wellingtons ziemlich stark zu helfen. Und da ist so eine Szene in dem Buch, da sitzen die beiden, glaube ich, das ist das erste Mal, dass Lord Wellington ihn sozusagen einlädt. Er hat da irgendwas gemacht, ich weiß es gar nicht mehr genau, irgendeinen Zauber bewirkt, der Lord Wellington stark geholfen hat und dann darf er mit ihm zu Abend essen. Wobei nicht wirklich, die sind eigentlich schon fertig. Und eigentlich hatte Jonathan Strange Hunger. Der hat nämlich nicht viel gegessen, aber im Grunde genommen ist das Abendessen von Lord Wellington bereits beendet. Und dann fragt Lord Wellington ihn, can a magician kill a man by magic? Und dann antwortet Strange frowned, he seemed to dislike the question. I suppose a magician might, he admitted, but a gentleman never could. Also sozusagen übersetzt auf die Frage hin, ob ein Zauberer einen Menschen töten könne, sagte Strange. Ich glaube, ein Zauberer wäre dazu in der Lage, aber ein Gentleman würde so etwas niemals tun. Und das ist so, so urbritisch. Ich habe das gelesen und gedacht, oh ja, Wahnsinn.
Ja, das ist es.
Ja, so very, very British. Also da, das war unglaublich. Also dieser schwarze Humor und dieses very British zieht sich so durch dieses Buch. Das ist schon ganz, ganz lustig irgendwo. Ja, ansonsten hast du noch irgendwas?
Ach, ich suche hier gerade noch eine Stelle, die mir gut gefallen hat, aber ich finde sie nicht. Das ist natürlich schwierig so, wenn man sie sich nicht markiert hat, ne, so in 1000 Seiten.
Das stimmt.
Aber das macht nichts. Das macht nichts. Also es gibt eine Reihe ganz, ganz wunderschöner Stellen, also sprachlich ganz, ganz großartig gemacht. Und ja, also ich würde sagen, wir sprechen mal eine Leseempfehlung aus, auch wenn die bei mir nicht ganz uneingeschränkt erfolgt. Aber es ist definitiv ein beeindruckendes Werk. Ich denke, soweit stimmen wir überein. Und ich hoffe, dass Susanna Clark noch das ein oder andere Buch veröffentlicht. Die werde ich auf alle Fälle im Auge behalten. Also wie gesagt, Piranesi, hellauf begeistert, ganz, ganz großartig. Und ich denke, wir können also mit Spannung erwarten, was Susanna Clark da noch so produziert.
Richtig. Ja, definitiv. Also es ist ein tolles Buch, wirklich. Ich sag mal, wer gerne so ein bisschen was liest, was jetzt nicht so viel Action hat, für den ist es wirklich ein tolles Buch. Wenn jemand mehr so auf dieser Action-Schiene ist und lieber was hat, wo es einfach unglaublich viel Handlung gibt und Action und, oh, weiß ich nicht, wo sozusagen Knallauffall, jede Menge Explosionen und so weiter und so fort, für den ist es vermutlich nicht das richtige Buch. Aber wenn man eben Spaß an einer sehr schönen Sprache hat, und an der Beschreibung von Szenen. Und wir haben ja auch, das Buch spielt ja sozusagen in England, aber spielt gleichzeitig auch in Faerie, also in dem Land der Elfen. Wie wird das auf Deutsch beschrieben oder genannt?
Anderland.
Ah, Anderland, okay. Interessant.
Ja. Also man muss vielleicht noch dazu sagen, dass dieses Buch, obwohl es ja eigentlich um Magie geht, relativ wenig magisch ist. Also das hat mir so ein bisschen gefehlt. Also die Zauberei, es wird zwar über Zauberei gesprochen, aber es passiert relativ wenig Magisches. Und wenn es passiert, dann sehr unaufgeregt, muss man sagen.
Ja, ist mehr ein Buch über die Magie als wirklich mit Magie. Also schon so ein bisschen, gerade wenn als Jonathan Strange in Spanien ist. Aber es wird jetzt nicht wie bei Harry Potter, wo jetzt die einzelnen Spells sozusagen beschrieben wird und dann, was da genau passiert mit dem Zauberstab gewedelt und keine Ahnung, das hat das Buch tatsächlich nicht. Es ist mehr so, okay, welches Buch oder welchen Zauberspruch können wir jetzt anwenden? Ja, aus dem Buch sowieso, von dem und dem, das vielleicht, aber das müssen wir noch ein bisschen verändern und da müssen wir noch irgendwie was dazu schreiben und solche Sachen. Also es ist sehr verkopft, sagen wir es mal so. Ja. Also so ein bisschen so eine intellektuelle Beschreibung der Magie. Wobei am Schluss, als die Magie ja wieder so ein bisschen, als Jonathan Strange sozusagen die Magie wieder so ein bisschen befreit hat, vielleicht könnte man sagen. Und da passieren dann auch sehr viele magische Dinge, die jetzt, wie sagt man, die jetzt nicht unbedingt, also keine unbedingt Zaubersprüche, aber es passieren dann einfach noch mehr magische Dinge da. Treffen ja, dann kommen wieder diese alten Straßen zwischen Anderland und England zum Vorschein. Und da wird das Buch ein bisschen magischer, fand ich am Schluss. Also, ja. Nee, sehr schönes Buch, wirklich. Also, ich kann es uneingeschränkt empfehlen. Ich fand es ganz toll. Ich habe mich durch diese 1000 Seiten, wie gesagt, die ersten 300-400 Seiten waren ein bisschen schwierig. Und dann hat es mich gepackt und dann bin ich da durchgesegelt und war sehr traurig, als es zu Ende war.
Ich habe die Stelle gefunden. Ist leider ziemlich lang.
Macht nichts.
Es zieht sich über ein paar Seiten. Also es ist so, dass der Herr mit Harvey Distelwolle ja Stephen Black, das ist der Diener von Sir Walter Pole, dass er den in seinen Fängen hat und ihm also sagt, du wirst der König sein von England und Stephen Black sagt also, nein, sorry, aber also Stephen Black ist ein Sklave oder war ein Sklave aus Afrika und Stephen Black sagt, also ich kann nicht König von England sein, es geht einfach nicht, ja, und der Herr mit Harvey Distelwolle sagt halt, ah, ich mache dich zum König und der hat also einen absoluten Narren an diesem Stephen Black gefressen und er sagt ihm, also ich werde deinen wahren Namen rausfinden, weil Stephen Black ist natürlich nicht sein echter Name, sondern der wurde ihm quasi von seinen Besitzern gegeben. Mhm. Und also der Herr mit Harvey Distelwolle sagt halt, ich finde deinen wahren Namen heraus. Also seine Mutter ist bei seiner Geburt gestorben auf dem Sklavenschiff. Und also der Herr mit Harvey Distelwolle macht sich also tatsächlich dran, seinen Namen rauszufinden und bringt also alle möglichen Leute um diesen Namen rauszufinden. Und Stephen Black leidet also fürchterlich darunter, dass so viele Menschen sterben, nur damit er seinen Namen erfährt. Ja, und es ist großartig geschrieben. Und zwar geht es also irgendwie so. Haben Sie ihn umgebracht, Sir? Sir, nein, Stephen, obwohl ich es gewiss getan hätte, um ihn für die Beleidigung zu bestrafen, die er ihrer werten Mutter zugefügt hat. Also der Kapitän des Schiffes hat ihr einen Kuss quasi gestohlen. Aber er wurde vor 29 Jahren in der Stadt Valletta gehängt. Glücklicherweise hat er, bevor er starb, viele andere junge Frauen geküsst und die Tugendhaftigkeit und Kraft des Kusses ihrer Mutter wurden auf sie übertragen. Ich musste sie also nur finden und aus ihnen herausziehen, was vom Kuss ihrer Mutter übrig war. Und wie haben Sie das getan, Sir? Fragte Stephen, obschon er fürchtete, die Antwort nur allzu gut zu kennen. Ach, das ist ganz einfach, sobald die Frauen tot sind. Also dieser Herr mit Harvey Distelwolle ist wirklich großartig, ja, also völlig menschen- und lebensverachtend und bringt also reihenweise diese Leute um, weil das viel einfacher ist, ihnen diese Informationen zu entlocken, wenn sie mal tot sind, ja. Und also das ist ganz, ganz toll geschrieben. Ich kann es jetzt hier gar nicht, ich finde leider die konkrete Stelle gar nicht, wo ich so gelacht habe. Naja, also auf alle Fälle ist also sie beschreibt das ganz toll und also in meinen Augen ist ja eigentlich der Herr mit Harvey Distelwolle die interessanteste Person des ganzen Buchs und eigentlich die coolste, ja, obwohl der natürlich voll anti ist und voll der Bösewicht eigentlich, aber der ist wirklich ganz, ganz große Klasse.
Ja, das stimmt. Also am Schluss ist auch so eine Szene, da sind er und Stephen Black, also er zeigt sich Stephen Black immer, wenn er plötzlich irgendwie besorgt ist oder Angst hat, dass die Magier ihm irgendwie, also er ist der festen Überzeugung, dass die Magier ihm an den Kragen wollen. Die beiden Zauberer, Mr. Norrell und Jonathan Strange, was so gar nicht stimmt, weil Jonathan Strange hat von seiner Existenz überhaupt gar keine Ahnung bis ganz zum Schluss. Und Mr. Norrell, naja, der mag so, also der will sowieso eigentlich mit den Elfen nichts zu tun haben. Insofern ist diese Angst eigentlich komplett unbegründet, aber er hat trotzdem diese Panik. Und dann lässt er, und dann sagt er einen Zauberspruch, dass sozusagen der Westwind, glaube ich, und jemand anders, also irgendwelche Naturgewalten, sollen ihm sein Hauptfeind zeigen. Und also der Mensch, der ihm am meisten sozusagen nehmen könnte. Und dann glaubt er natürlich, es ist einer dieser beiden Zauberer. Und das stimmt gar nicht. Dann kommt, wie hieß der, Vinunculus? Vinculus. Vinculus ist ein, naja, wie könnte man sagen, so ein Gaukler vielleicht aus London. Und der kommt dann sozusagen, also die treffen dann auf ihn. Und er denkt sich, was ist denn jetzt los? Ne? Wie kann der mir dann wirklich gefährlich werden? Und dann sagt Stephen Black hat zu ihm, naja, vielleicht hat sich der Westwind geirrt. Und dann sagt der Herr mit dem Harvey Distelwolle, ja, vermutlich. Aber wir müssen ihn trotzdem umbringen, weil, wir müssen ihn trotzdem umbringen, weil der Westwind hat sich so viel Mühe gegeben, ihn für uns zu finden. Ja, und dann hängen sie ihn am Ende des Tages. Also es ist tatsächlich zum Teil dieser schwarze Humor, also es ist natürlich eine ganz schreckliche Szene irgendwo, wie sie den armen Kerl dann hängen, aber es ist trotzdem so dermaßen mit so viel schwarzem Humor beschrieben, dass es, ich will nicht sagen lustig ist, aber es ist tatsächlich sehr, sehr interessant zu lesen.
Ja, der schwarze Humor, wenn er durchkommt, ist wirklich wunderbar, wunderbar in diesem Buch, das ist ganz großartig. Ja. Ja, ich hatte ja meine Schlussworte eigentlich schon gesprochen, ich wiederhole sie jetzt nicht nochmal.
Okay, dann kannst du unser normales Schlusswort aber sagen.
Okay. Ja, wir sind am Ende für heute und hoffen, dass wir euch ein bisschen Anregung geben konnten, mal wieder ein neues Buch zu lesen, auch wenn es jetzt nicht ganz so neu ist. Wir bedanken uns, dass ihr bei uns wart. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns hört. Liebe Grüße aus Bayern.
Und auch liebe Grüße von mir aus Indien und bis hoffentlich in 2 Wochen.
Ciao.